wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Double Trouble. Der Dart-Talk mit Christian Oehmicke auf meinsportradio.de.
Auf eine ziemlich lange Pause zwischen zwei Sendungen folgt diesmal eine etwas kürzere. Nachdem wir uns vor kurzem über den World Grand Prix ausgiebig unterhalten haben, sind wir diesmal nach einer etwas kürzeren Wartezeit wieder zurück hier bei Double Trouble auf meinsportradio.de. Noch darf ich sagen, in ein paar Tagen, genau gesagt am 1.11. werdet ihr eine große Ankündigung auf der Webseite erfahren. Da wird es sich einiges ändern bei uns. Aber erstmal nicht bei Double Trouble. Herzlich willkommen damit zum Darts Talk hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Christian Oehmicke und bei mir wie immer unsere Stammbesetzung. Zum einen die beiden Kollegen von Darten.de. Hallo Marvin Vandenboom und hallo Kevin Barth.
Hallo Christian.
Servus, hallo.
Und mittlerweile auch Stammgast bei uns, der Sven Scharf aus Hamburg. Hallo Sven.
Moin Christian.
Ja, wir haben über den World Grand Prix geredet, den Michael van Gerwen gewonnen hat. Und diesmal darf ich nicht so anfangen, denn Michael van Gerwen hat ein Major Event diesmal ausgelassen und dabei hat er eine riesengroße Chance vergeben, nämlich einen unbeaten Run von Phil Taylor zu schlagen. 21 Matches in Folge hat van Gerwen gewonnen. Taylor 22 Matches in Folge. Ja, es hat nicht sollen sein. In der zweiten Runde ist er ausgeschieden und gewonnen hat diesmal jemand, dem wir in der Vergangenheit attestiert haben, beziehungsweise, überlegt haben, kann er noch einen Major-Titel gewinnen? Das war eine Überraschung, Marvin.
Ja, er kann. James Wade hat nach Ewigkeiten mal wieder einen großen TV-Turnier-Titel eingefahren. Das ist gut, glaube ich, fast 4 Jahre her beim Masters. Da war es der letzte große TV-Titel. Und dann hat er jetzt am Wochenende in Dortmund zugeschlagen bei den European Championship und das hat teilweise wirklich an den alten James Wade erinnert. Er hatte zwar während des Turnierverlaufs Matchstars gegen sich, aber war dann in den entscheidenden Momenten eigentlich in seiner Manier, die er früher schon an den Tag gelegt hat, einfach total nervenstark in den entscheidenden Momenten zur Stelle und am Ende hat er das Ding dann gewonnen.
Kevin, woran lag's? Wenn ich mir jetzt die Averages von James Wade angucke im Turnierverlauf, ist da eigentlich gar nicht sowas Überragendes dabei? Ein Michael van Gerwen, der ganz gerne mal Turniere mit 105er bis 110er Averages beschließt. Bei James Wade kein einziger Average von mehr als 95. 95,8 war das Beste, was er geschafft hat. Tue ich ihm Unrecht, wenn ich sage, die Gegner waren vielleicht nicht ganz so stark, wie das hätte sein können?
Du tust ihm nicht Unrecht. Also das war so etwas, was ich eigentlich jetzt auch sagen wollte. Es war ein Turnier, wo du keinen Spieler gehabt hast, der von Anfang bis zum Ende ein Top-Niveau an den Tag gelegt hat. James Wade war in den Momenten da, wo er da sein musste, hat immer wieder gute Momente gehabt, aber auch im Finale dann, was er gegen Simon Whitlock gewonnen hat, gab es immer wieder Unkonstanz und das Turnier war extrem spannend, weil du niemanden hattest, dem du irgendwie, wo du wusstest, der spielt super und das macht er die ganze Zeit. Das war sehr, sehr interessant, aber am Ende stehst du dann halt auch da und denkst, er gewinnt das Turnier und spielt zwischen 91 und 95 alles so ein bisschen halbgar, möchte man mal sagen. Und es ist jetzt halt auch nicht die Empfehlung dafür zu sagen, jetzt wird er mal so richtig durchmarschieren und das ist die Wiedergeburt eines James Wade, der jetzt vielleicht auch Weltmeister werden kann. Also da habe ich meine Probleme mit.
Ja gut, da bis dahin ist auch noch eine Weile hin. Finalgegner war Simon Whitlock, auch der wartet inzwischen seit 2012 auf einen Major-Sieg. Übrigens an gleicher Stelle, auch bei der European Championship geschafft. War das für Whitlock eine riesengroße verpasste Gelegenheit, auch nochmal einen Major-Titel zu holen, Sven?
Ja, ich würde sagen, es war für alle Spieler, die im Viertelfinale waren, eine große verpasste Gelegenheit, weil so leicht wird es so schnell nicht mehr werden, einen Major zu gewinnen. Wo, wie wir eben schon drüber gesprochen haben, wir hatten eigentlich keinen Spieler dabei, der überragend war. Das heißt, jeder Spieler von Steve West bis Price, der im Viertelfinale dabei war, wird sich im Nachhinein ärgern, weil man mit drei Spielen und einem, es liegt nicht alles am Average, aber mit drei Spielen und einem Average an der 100 dran, wahrscheinlich die European Championships gewonnen hätte. Besonders ärgerlich finde ich tatsächlich auch für Max Hopp, da kommen wir sicherlich gleich noch ausführlich drauf zu sprechen, aber selbst wenn, das Halbfinale war natürlich für ihn ein Riesenerfolg, aber ich glaube, so schnell wird er so eine Chance nicht mehr zu bekommen, ein Major zu gewinnen. Ich glaube auch, dass er gewonnen hätte im Finale gegen Whitlock, aber da reden wir wahrscheinlich gleich noch intensiver drüber.
Absolut, eine verpasste Chance für Simon Whitlock. Hat sich das in letzter Zeit für James Wade dennoch so ein bisschen angedeutet, Marvin? Er war in Göttingen im Finale und wir haben so in letzter Zeit gerade auf der European Tour oft gedacht, na, vielleicht kann er da noch ein bisschen mehr. War das jetzt die logische Konsequenz oder ist es dann wirklich eher so, wie Kevin gesagt hat, naja, hier hat jetzt halt der Glücklichere, sage ich mal, gewonnen, der so ein bisschen in den entscheidenden Momenten da war?
Ja, man muss schon sagen, dass James Wade sich also im Vergleich zum letzten Jahr, beziehungsweise in den letzten beiden Jahren doch sehr, sehr gesteigert hat in diesem Jahr. Also das Jahr ging ja eigentlich los, da war er umgesetzt auf der European-Tour, musste dann durch die ganzen Qualifier, bei den UK-Qualifiern hat sich da eigentlich jedes Mal qualifiziert und auf dem Floor ab und zu auch mal gezeigt, dass er wieder in der Lage ist, weiterzukommen bei den Turnieren. Er stand, glaube ich, jetzt vor den European-Championship in insgesamt vier Finals, glaube ich, hat zwar keins davon gewonnen, muss man auch sagen. Aber ja, durchaus, aber man hat schon gesehen, dass da wieder mehr kommt. Vor allen Dingen denke ich, was ihn jetzt doch sehr angetrieben hat, was er ja auch gesagt hat, dass er Vater geworden ist, hat jetzt einen Sohn bekommen. Das kann er bei vielen Spielern Kräfte freisetzen. Das hat man ja auch bei vielen auch schon gesehen in der Vergangenheit. Und so auch bei Wade, der, ja, er war ja nie einer, der die hohen Averages rausgeknallt hat. Also man sagt ja eigentlich immer, James Wade spielt ein Average von plus 1 gegen seinen Gegner. Also wenn er Gegner spielt einen 93er und James Wade spielt einen 94er Average, das reicht in der Regel für Wade, der jetzt ja nicht der Heavy Scorer ist, aber einfach ja dann da ist, wenn es darauf ankommt. Das war gegen Hopp auch so. Hopp hatte zwar die drei Matchstarts, aber wie Wade da dann Druck drauf gemacht hat und am Ende auch die 102 gescheckt hat zum Match, ja, das ist dann schon wirklich stark. Ist auch ein erfahrener Mann mittlerweile, auch wenn er noch nicht gar nicht so alt ist, aber er hat halt schon so viele TV-Turniere bestritten und auch gewonnen. Vielleicht am Ende auch dann die Erfahrung gesiegt, obwohl es mit natürlich auch einer ist, der schon Ewigkeiten dabei ist.
Absolut. Also, wie Sven gerade schon gesagt hat, im Grunde dürfen sich alle Viertelfinalisten ärgern. Aber du hast jetzt gerade ein bisschen vorweggenommen, am meisten ärgern wird sich wahrscheinlich Max Hopp, der ja ein tolles Turnier gespielt hat, bis ins Halbfinale gekommen ist und das eigentlich auch lange Zeit im Griff hatte, bis er dann drei Matchstarts in einer Aufnahme vergeben hat, Kevin. Das war sicherlich ein sehr bitterer Moment für Max.
Ja, es war für ihn danach halt sehr, sehr schwer zu sehen, was er erreicht hat. Und es gibt natürlich dann auch Dinge, ne, das wären 20.000 Pfund gewesen, die er da dann auch geholt hätte mit diesem Finaleinzug, mit denen er sich sicher als Gesetzter für die WM qualifiziert hätte, also unter die Top 32 der Welt. Mit dem Finaleinzug hätte er sich für den Grand Slam qualifiziert. Er hat nächstes Jahr nur 14.000 Pfund zu verteidigen in der Weltrangliste. Das sind alles so Dinge. Es ging um viel und die Chance auf diesen Major-Titel war sehr, sehr groß. Auf der anderen Seite, ja, ist das, weiß ich halt auch nicht, ob dieser Titel dann jetzt nicht irgendwie ein bisschen zu früh gekommen wäre. Also ich find's in Ordnung, wie Max halt seine Entwicklung macht. Die ersten beiden Titel, die er dieses Jahr gewonnen hat, jetzt sein erstes Major-Halbfinale und ich bin mir eigentlich sicher, dass er irgendwann dann auch sehen wird, was er da irgendwie erreicht hat. Aber ganz klar, es war eine vergebene Chance, drei Matchstarts und mit dem Publikum im Rücken und so weiter, da hätte auch ein Simon Whitlock im Finale Probleme bekommen, zumal der ja, im Finale nicht gut drauf war. Whitlock hatte sein stärkstes Spiel im Viertelfinale gegen Steve West, wo er über 100 gespielt hat und ansonsten immer wieder dann auch mal starke Finishes, aber im Finale war da jetzt wenig da. Ist halt auch die Frage, was bei Hopp im Finale passiert wäre. Aber ja, vergebene Chance, ganz klar. Aber ich sehe da, ja, es zeigt alles in die richtige Richtung bei Max Hopp. Auch in den Interviews, die ich mit ihm führen durfte jetzt am Wochenende, hat er sich sehr gereift und ja, in einer guten menschlichen Verfassung irgendwie auch gezeigt.
Also Max Hopp verliert denkbar knapp mit 10-11 gegen James Wade. Sven, glaubst du, er hat auch nicht mehr so richtig dran geglaubt dann im letzten Leg? Er führte 10-9, hatte dann die Matchstarts, vergab sie und Wade gleich zum 10-10 aus. Glaubt man in so einem Moment dann überhaupt noch daran, dass man es trotzdem noch schaffen kann? Er hätte Wade den Aufschlag ja im Prinzip abnehmen müssen.
Ah, ich glaube geglaubt hat er schon daran. Er hat ja auch bei seinem vorherigen Turniersieg auf der European Tour hat er mindestens gegen Cross und ich glaube sogar auch im Finale gebreakt im letzten Leg. Aber natürlich verpasst dir das einen herben Dämpfer, wenn du drei Matchstarts hintereinander vergibst. Man muss auch sagen, dass ja auch wirklich alle drei Darts gut geworfen waren. Also sie waren ja alle am Draht. Es war ja nicht so, dass er irgendwie nervös war und die Darts schlecht geworfen waren, sondern es war wirklich unlucky im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hat er ja, glaube ich, auch, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, mit einer 60 gestartet im letzten Leg. Ich glaube sogar zweimal mit einer 60, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja. Und dann war Wade fast schon weg und dann hat Hopp aber die Aufnahmen 3 bis 5 echt noch ganz gut gespielt und im Endeffekt, wie wir es schon oft angesprochen haben gerade, James Wade, wenn man ihm etwas zugutehalten kann, dann ist es halt, dass er sowas wie Nervosität kaum zu kennen scheint und wenn er seine Darts auf Doppel bekommt, dann trifft er sie halt meistens, wenn er einigermaßen okay sonst drauf ist. Insofern, ich glaube eigentlich nicht, dass es daran lag, dass Hopp nicht mehr dran geglaubt hat, sondern er hat einfach nicht den Aufschlag gehabt und ist unglücklich schwach gestartet ins letzte Leg.
Also Max Hopp wird hoffentlich in ja nicht allzu ferner Zukunft dann auch das Positive von dieser Woche oder von diesem Wochenende sehen. Simon Whitlock hat das andere Halbfinale mit dem gleichen Ergebnis gegen Joe Cullen gewonnen. Auch Joe Cullen sicherlich jemand, den man dort nicht erwartet hätte, Simon Whitlock, aber Marvin musste am Ende auch ganz schön kämpfen.
Ja, das war auch ein komisches Spiel. Das war, Kevin hat schon gesagt, gegen Steve West war das ein einziges Spiel von Whitlock. Okay, jetzt die erste Runde gegen Steve Beaton, die war auch wirklich nicht schlecht, wo er mich überzeugt hat. Aber Joe Cullen hat das Match gedreht gegen Whitlock, der war eigentlich auch erst vorne. Cullen hat vorher gegen Rob Cross im Viertelfinale einen 1-6 Rückstand gedreht, also der lag 6-1 zurück und hat dann, ich weiß nicht, wie viele Legs davor gewonnen, ich glaube 6 oder 7 auf jeden Fall. Und hatte auch ein Match auf die Doppel-9 und dann hat Whitlock 110 Punkte auch gescheckt. Und für Cullen war das auch die Riesenchance. Also ja, der stand dann nach dem Match auch da und wusste gar nicht, wie er reagieren soll, weil er, glaube ich, direkt realisiert hat, was er da hat liegen lassen. Denn auch im Finale gegen Wade wäre auch für einen Joe Cullen sicherlich alles möglich gewesen. Also es war schon irgendwie ein Turnier der verpassten Chancen für einige Spieler. Weil so ein Line-Up vom Viertelfinale wird es bei einem Major so leicht nicht mehr geben. Anderson von Barnefeld erst gar nicht am Start. Ja, das gibt's nicht oft, aber ja, am Ende war es dann halt Wade, der gewonnen hat und ja, der letzten Dart setzt, der hat dann auch verdient gewonnen irgendwo.
Absolut, verdient gewonnen haben hat am Ende sicherlich auch James Wade. Wir machen mal eine kurze Pause und sind dann mit den Viertelfinals und den ersten Runden wieder zurück. Gibt's noch einiges zu besprechen bei der European Championship. Und dann schauen wir auch mal auf, was so noch passiert, was in der Zukunft passiert und vor allem, was sich gerade heute auch noch an Neuigkeiten ergeben hat. Also bis gleich.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir sind zurück bei Double Trouble. Marvin Vandenboom, Kevin Barth, Sven Scharf und Christian Oehmicke reden fleißig über die European Championship, die überraschenderweise von James Wade gewonnen wurden. Und bereits im Viertelfinale deutete sich eigentlich an, dass hier eine Riesenüberraschung bei diesem Turnier im Raum steht, obwohl ein Spieler noch mit dabei war, dem man durchaus einen Turniersieg zutraut, ohne jetzt die anderen despektierlich zu behandeln. Kevin, ich habe einen interessanten Tweet von dir gelesen nach dem Match gegen Joe Cullen. Dieses Match gegen Joe Cullen fasst die gesamte Saison von Rob Cross zusammen. Vielleicht kannst du das nochmal ausführlicher erzählen.
Jetzt stalkt er mich schon auf Twitter, das ist großartig. ja, er ist 6-1 vorne und Joe Cullen kommt dann zwar zurück, aber Rob Cross bietet ihm halt auch viel Raum dazu, weil er kein wirklich gutes Spiel dann macht und dann halt nicht mehr zulegen kann, nicht die Antworten geben kann vom Scoring, vom Finishing, die er geben konnte im letzten Jahr, als er dann immer stärker wurde und am Schluss auch Weltmeister wurde. Also Cross bei TV-Turnieren und generell bei vielen Turnieren hat ganz viele Ausreißer dann auch nach unten in diesem Jahr und funktioniert nicht so wirklich und konnte deswegen dann auch die Chance, die sich dann geboten hat, gar nicht nutzen im Endeffekt. Also gar nicht. Nun, er ist halt dann im Viertelfinale ausgeschieden und ich glaube, das liegt fern von den Ansprüchen, die er dann vielleicht auch hat. Also, aber da ist dann halt auch die Frage, ne? Was ist jetzt möglicherweise im Kopf? Das bereitet ihm mit Sicherheit auch Probleme, dass die Ergebnisse und die Spielweise nicht so da ist, wie sie das eigentlich sein sollte. Und das zieht sich, ne, das zieht sich schon das ganze Jahr über. Das wollte ich, glaube ich, damit sagen.
Also er hat in Brisbane gewonnen bei der World Series und hat, glaube ich, ein Turnier Players Championship gewonnen. Das war's an Titeln in diesem Jahr. Ein bisschen wenig für den amtierenden Weltmeister Sven. Liegt's einfach nur daran, dieses verflixte zweite Jahr, in dem man das so ein bisschen bestätigen muss, nach diesem Traum, den er im Jahr 2018 erlebt hat?
Ich glaube, ja. Also tatsächlich wollte ich da gerade so ein bisschen den Vergleich zu einem Aufsteiger in der Bundesliga machen, der halt im ersten Jahr in Europapokal stürmt und dann im zweiten Jahr wieder gegen den Abstieg kämpft. Gut, seine Tourcard kann Cross jetzt nicht verlieren, aber ich würde sagen, im letzten Jahr hat er gespielt wie eine Nummer 1 bis 3, mit natürlich dem dann nochmal Over-the-Top-Erfolg des Weltmeisters. Und in diesem Jahr spielt er halt eher so wie eine 8 bis 12 der Welt. Also er spielt gut Darts, er gewinnt auch mal ein Turnier, aber ich sehe jetzt keinen großen Unterschied zu Leuten von der Leistung her, die sich da so um diese Plätze tummeln, also zu einem, ich sag jetzt mal, zu einem Price, zu einem Cullen, zu einem Darren Webster. Er ist halt dieses Jahr einer von vielen sehr guten Spielern, aber kein absoluter Top-Spieler und keiner, dem ich jetzt zutrauen würde, um nochmal Weltmeister zu werden, so wie er sich bisher präsentiert hat in diesem Jahr.
Also wir gehen hart mit Rob Cross ins Gericht, aber wir schauen mal, wie es bei ihm weiterläuft. Jemand, der eine ziemlich gute Chance verpasst hat, vielleicht hier auch für Aufsehen zu sorgen, ist Steve West. Marvin, der hat im Halbfinale, in der zweiten Runde Michael van Gerwen geschlagen. Ziemlich überraschend. Und legt dann eigentlich nochmal 5 Punkte im Average drauf und verliert trotzdem gegen Simon Whitlock. Dem wird es wahrscheinlich auch schwer fallen, das Positive mitzunehmen, oder?
Ja, ich glaube schon, weil Steve West eigentlich einer ist, der sich nicht auf irgendwelchen Erfolgen auch ausruht. Aber das war irgendwie so der alte Zählerfluch, den wir kennen. Der hat es da immer vergeben zugeschlagen. War in der Vergangenheit auch so, derjenige, der Zähler rausgenommen hat aus dem Turnier, ist dann meistens in der nächsten Runde selbst rausgeflogen. Und das war jetzt dann bei Steve West auch so. Und die Leistung gegen Sam Mittwoch war wahrlich nicht schlecht. Beide über 100 im Average. Aber das war irgendwie ein komisches Spiel, denn West hat eigentlich die ganze Zeit gut gescored und dann hat Whitlock aber die entscheidenden Dinger gemacht und hat eigentlich gezeigt, wo es da drauf ankommt, eigentlich in den entscheidenden Momenten da zu sein. Ich meine, das sieht man eigentlich auch bei Max Hopp, der hat jetzt nicht die hohen Average rausgehauen, das hat er auch in Saarbrücken nicht gemacht und das hat er auch bei seinem Turniersieg auf der Pro Tour nicht gemacht. Ist einfach in den Momenten, wenn es drauf ankommt, in den wichtigen Decks, Druck machen und dann noch checken. Und das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Da hilft ja auch ein 110 Average nicht. Und natürlich hat Steve West nach dem Sieg gegen Michael van Gerven auch Chancen, so ein Turnier zu gewinnen. Und es wird ihn auch schon ärgern, auf jeden Fall. Denn so oft stand dieser jetzt auch noch nicht im Vielfinale eines Majors. Das war, glaube ich, erst das zweite Mal. UK Open dieses Jahr und jetzt dann wieder in Dortmund.
Ja, also Steve West schlägt Van Gerven und fliegt in der nächsten Runde raus. Darren Ripster, der hat gegen Max Hopp mit 5-10 relativ klar verloren. Kevin, war das Match so klar, wie es sich erstmal liest, oder hatte Darren Ripster da durchaus mehr Chancen?
Am Anfang war es relativ offen, aber dann ist Max Hopp dann irgendwie auch weggezogen. Hat dann, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwie 6 Lecks in Folge gewonnen. Also lag 4-5 zurück und dann die letzten 6 Lecks irgendwie der Partie dann gewonnen. Und da waren, denke ich, auch gute Darts von Max dabei. Aber da hatte Webster dann, glaube ich, auch tatsächlich gar nicht mehr so viel anzubieten. Und das muss er sich vielleicht auch irgendwie ein bisschen vorwerfen. Aber ich glaube, das ist, ne, der hat jetzt im Sommer seinen regulären Job an den Nagel gehängt und will mit Dart irgendwie, solange es geht, jetzt Geld verdienen. Und ja, da denkt vielleicht auch jemand gerade über die Premier League nach. Das hat Max jetzt auch nach dem Spiel gegen Webster gesagt, dass er ihm das irgendwie auch mal gesagt hat. Ich denke, dass das schon auch jemand ist, der irgendwie auch große Resultate noch irgendwie so ein bisschen in sich stecken hat. Man kann sich in diesem Moment natürlich auch fragen, inwiefern das Publikum seinen Teil dazu beigetragen hat. Aber ja, er hat da am Schluss Max schon auch ein bisschen ziehen lassen, ja.
Vielleicht ganz kurz direkt dazu. Ich bin der Meinung, gelesen zu haben, dass Dan Webster in den letzten 6 Legs ein Average von 85 gespielt hat. Also das unterstützt so ein bisschen das, was Kevin gesagt hat, ne? Also da ist er wirklich ganz stark abgefallen in der Leistung.
Also Darren Webster verliert 5-10 gegen Max Hopp. Über das Publikum werden wir gleich noch sprechen, auch im Zusammenhang mit Max Hopp. Aber zunächst mal zum letzten Viertelfinale zwischen James Wade und Gervin Price. Das war eine sehr knappe Angelegenheit. Gervin Price, der bei den UK Open im letzten Jahr gegen Peter Wright seinen ersten Major-Titel verpasst hat. Der wartet in diesem Jahr auch noch so ein bisschen darauf, auch mal wieder ein Viertelfinale zu gewinnen, Sven. Das hätte er eigentlich gegen James Wade machen müssen.
Das hätte er machen müssen, ja, aber ich finde, gerade bei Price sieht man eine Sache, die man bei fast allen Spielern sieht, die nicht zu den Top 5 gehören. Jetzt mal so ein paar wie Barney oder Louis außen vor genommen, die halt eigentlich vom Leistungsvermögen da ganz, ganz vorne dabei sind. Ich kann mich an kaum ein wichtiges Spiel von Price erinnern, wo er seine ersten Matchstarts genutzt hat. Und das war auch hier wieder der Fall. Also mir war eigentlich, hätte ich in dem Moment, in der Sekunde, drauf wetten können, dass er seine Matchstarts nicht reinmacht. Ich hätte einiges drauf gesetzt. Das unterscheidet meiner Meinung nach halt einen Topspieler von einem Weltklasse-Spieler, dass du halt auch mal beim Stand von 9-9 oder 9-8 für dich die 2 oder 3 ersten Darts, die du zum Match hast, reinmachst. Und das kann ich mich nicht erinnern, dass bei Price in einem wichtigen Spiel, wo es ganz knapp war, gegen einen anderen Topspieler jemals gesehen zu haben. Und ich glaube, da sind wir bei dem Hauptgrund, warum er das Spiel verloren hat.
Wobei du ganz kurz, Adrian Lewis, finde ich, hat sich da auch negativ zurückentwickelt. Also war da auch schon mal stärker bei dem, was du da jetzt ansprichst. Also da sehen ja gerade viele so einen Aufwärtstrend, aber was der da jetzt beim World Grand Prix weggeschmissen hat und bei der European Championship jetzt auch gegen Chisnell, gut, der dann 157 checkt, aber da hat Lewis schon davor ganz viele Fehler dann irgendwie auch gemacht. Also das ist nicht mehr der Lewis, den ich früher mal gekannt habe.
Ja, also Adrian Lewis ist relativ früh ausgeschieden gegen Dave Chisnell. Relativ früh, früher geht's nicht, erste Runde. Aber das ist vielleicht ein gutes Stichwort, denn auch einige andere Topspieler, wie sich erahnen lässt bei den Viertelfinals, über die wir gerade gesprochen haben, haben relativ früh die Segel streichen müssen. Ian White hat's erwischt, 1-6 gegen Richard North. Menzo Sulevic, über den wir gleich noch sprechen, ist mit 3-6 ausgeschieden gegen Christo Reyes. Aber die beiden Spieler, mit denen man da nicht gerechnet hat, dass sie so früh ausscheiden, das waren Peter Wright und Michael van Gerwen. Michael van Gerwen gewinnt eine Woche davor in Göttingen noch in wahnsinns souveräner Art und Weise, nur mit Averages von über 100, den letzten European Tour-Titel der Saison und scheitert dann mit einem enorm schwachen Average, den man so von ihm nicht so oft sieht, obwohl er mit 95 jetzt auch nicht so übel ist, an Steve West. Michael van Gerwen wirkt in diesem Jahr so schlagbar wie noch nie.
Ja, auf jeden Fall, kann man so auf jeden Fall behaupten. Kam irgendwie auch überraschend, weil er in der ersten Runde gegen Paul Nicholson wirklich 110 gespielt hat und unter Druck auch dann wirklich schon stand, denn Nicholson hat 2-0 geführt und das fünfte Leg für Nicholson, das gewinnt, dann kann das ein enger Tanz werden. Und da dachte man, okay, van Gerwen 110 erste Runde, ist eigentlich nur eine Frage der Höhe in den nächsten Spielen, aber nein, der kam gegen Steve West nicht gut rein, stand dann aber zur zweiten Pause, glaube ich, wieder 5-5 und jeder dachte, ja klar, jetzt 5-5, tritt nach der zweiten Pause, van Gerwen macht das so oder so. Nee, war überhaupt nicht der Fall, denn Steve West konnte da nochmal sein Spiel anheben und van Gerwen eben nicht, was man eigentlich von van Gerwen ja gewohnt ist und auch von ihm erwartet. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt, das weiß er, glaube ich, auch nicht. Das stört ihn auf jeden Fall, finde ich schon krass auch, dass es dass er einfach, glaube ich, selbst nicht weiß, woran es dann liegt, warum er dann seinen MBG-Gang nicht einlegen kann, den er sonst eigentlich dann in den Major-Turnieren immer einlegt. Ja, schwierig zu sagen, woran es dann auch wirklich liegt. Aber ich muss doch sagen, die European Championship natürlich ein Major, aber jetzt nicht das Major, was ein Van Gerwen zu 1000% gewinnen will. Natürlich will er alle TV-Titel absahen, aber ich denke, da sind dann doch jetzt Grand Slam und vor allem natürlich dann die WM doch nochmal wichtiger.
Ja, aber das Ding ist, er hat, es gab Jahre, wo er einfach alles gewonnen hat. Ja, und er sagt ja dann auch hier, ist dann halt auch die Frage, ich gewinne auf jeden Fall das fünfte Mal hintereinander und so weiter. Er ist in diesem Jahr anfälliger. Ich finde, dass man das schon sieht, ja. UK Open, World Matchplay, und jetzt das hier, das sind alles Momente gewesen, wo er so Momente auch hatte. Wayne Mardell würde dann, glaube ich, sagen, fallen asleep. Also dann ist er quasi so ein bisschen eingepennt und kann der Gegner ganz gut spielen und nutzt seine Momente. Und das ist in diesem Jahr, denke ich, deutlich häufiger, als wir das in den Jahren zuvor erlebt haben, wo er ja dann wirklich mal alles gewonnen hat und auch extrem viel zu verteidigen hatte. Das finde ich schon auffällig.
Definitiv. Er hat, wenn man jetzt mal in den letzten, nur die letzten 3 Jahre anguckt, hat er immer mehr Major Events gewonnen, als er nicht gewonnen hat. Und in diesem Jahr alleine erst 3 Titel bei Major Events, wenn ich das jetzt richtig sehe, und 5-mal, ja, spätestens im Halbfinale rausgeflogen. Die Weltmeisterschaft ist dort mit eingerechnet. Also es ist schon sehr interessant, obwohl Michael van Gerwen immer noch auf einem richtig guten Niveau spielt. Das hat auch fast eigentlich eine Parallele dazu. Peter Wright getan, eine enorm gute erste Runde, Kevin, und dann gegen Simon Whitlock. Was war das denn? 86er Average.
Ja, das ist so eine gewisse Parallele zu Michael van Gerwen. Peter Wright hat diese Ausreißer nach unten in diesem Jahr deutlich öfter. Ja, Simon Whitlock wusste, glaube ich, auch nicht so richtig, wieso und weshalb er dann dieses Spiel gewonnen hat, weil er jetzt auch nicht extrem gut gespielt hat, sondern so ein bisschen aufgewischt hat, was Wright irgendwie hat fallen lassen. Ja, Peter Wright behauptet ja von sich selbst, dass er dieses Jahr besser ist als letztes Jahr. Ja, es gibt immer wieder nochmal mehr Momente bei ihm als bei Van Gerwen, die einfach zeigen, dass das nicht der Fall ist, ja. Und er ist nicht da, wenn er da sein muss, zumindest sehr, sehr häufig. Spielt ja oft sehr unkonstant, die ganze Wechselerei von den Darts, das ist ja auch immer ein Dauerthema bei ihm. Und dann fällt es jetzt natürlich noch leichter für Experten zu sagen, dass er das irgendwie falsch macht, ja. Also dieses Jahr finde ich an Peter Wright nicht so richtig wiederzuerkennen. Ja, er hat letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft Ende des Jahres gegen einen Jamie Lewis in Überform in der zweiten Runde verloren. Aber diese Niederlagen, die es jetzt dieses Jahr immer wieder gibt, da ist der Gegner oftmals von der Überform relativ weit entfernt.
Also ziemlich frühe Niederlagen, überraschend für Peter Wright und Mark van Gerwen. Sven, vielleicht in diesem Zusammenhang schon mal ein kleiner Ausblick auf die Weltmeisterschaft, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen früh ist, aber so richtig bietet sich im Moment keiner der Top-Spieler an. Haben wir in diesem Jahr oder im Anfang nächstes Jahr die spannendste Weltmeisterschaft der letzten Jahre?
Das mag ganz gut sein. Mir scheint es fast gerade ein bisschen so, als ob du heute meine Gedanken liest. Weil auch jetzt wollte ich sagen, es wäre doch mal eine nette WM, wo weder Wright, Anderson noch Van Gerwen zum Beispiel im Viertelfinale dabei sind. Also wenn es jemals realistisch
WM war, 2008. Bitte? Also du erinnerst mich da an die WM 2008 mit einem Finale von John Part gegen Kirk Shepard. Das war eine sehr seltsame WM, ja.
Zum Beispiel, ich persönlich würde es gar nicht so schlecht finden, obwohl natürlich am ehesten, also bei Gary Anderson zeigt fast für mich am wenigsten Schwäche. Der ist ja in der WM eigentlich immer in Topform. Natürlich dadurch, dass er am wenigsten spielt, hat er auch am wenigsten Chancen, wirkliche Schwäche zu zeigen. Aber also ich würde mich freuen über eine WM mit mehreren Viertel- oder Halbfinalisten, mit denen man möglicherweise nicht rechnet. Am wahrscheinlichsten ist es natürlich aber trotzdem für mich, dass Van Gerwen Weltmeister wird, und die zweitgrößten Chancen würde ich Anderson einräumen. Dahinter wird es knapp. Also wie wir eben schon angedeutet haben, weder Cross noch Wright traue ich es ehrlich gesagt geradezu, 5-6 Matches auf ganz hohem Niveau zu spielen. Allerdings haben wir ja bei der Europameisterschaft gerade jetzt gelernt, dass man auch ein großes Turnier mal gewinnen kann, ohne ein Übermatch zu haben. Also es wird auf jeden Fall spannend.
Auf jeden Fall wird spannend, und wir müssen noch mal eine Pause machen und sind immer noch nicht fertig mit der European Championship, aber gleich nach der Pause, versprochen, reden wir noch über die anderen deutschsprachigen Akteure, und dann schauen wir auch ein bisschen in die Zukunft. Also dranbleiben, bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit, und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
Und da sind wir wieder bei Double Trouble auf meinsportradio.de. Und ja, wir schauen immer noch zurück auf das vergangene Wochenende in Dortmund und sind jetzt eigentlich so gut wie durch. Wir müssen aber natürlich noch, wir haben ausgiebig über Max Hopp geredet, dann müssen wir natürlich auch noch über Martin Schindler reden, über den anderen deutschen Spieler, der dabei war. Und ja, Marvin, man kann ihm ja eigentlich gar keinen Vorwurf machen. Immerhin ist er gegen den späteren Turniersieger rausgeflogen.
Ja, mit 3-6 Martin Schindler, ja, kam irgendwie nicht in die Partie. 84 im Average ist nicht das, was Martin eigentlich zuletzt gespielt hat, auf der European Tour vor allen Dingen. Ja, natürlich eine Niederlage, die immer passieren kann, ohne Frage. Mache ich ihm jetzt keinen großen Vorwurf. Er kam einfach nicht in die Scores rein, die er eigentlich zuletzt sonst immer gezeigt hat. Das finde ich schon mal gut. Ich glaube, er hat ja fast 100%, glaube ich, hat 121 auf den Bull gesteckt. Also, ja, es war einer seiner schwächeren Spiele in diesem Jahr, aber trotzdem sehe ich bei Martin vor allen Dingen auch eine sehr gute Entwicklung in der letzten Zeit, und wird ja auch bei den Players Championship Finals mit dabei sein und bei der WM so oder so. Also da will ich auch nicht mehr zu sagen. Also eine Niederlage, die vorkommen kann, und ich denke, das weiß Martin auch ganz gut selbst einzuschätzen.
Also Martin Schindler verliert zwar in der ersten Runde, aber ich denke mal, dass er sich qualifiziert hat, wird ihm schon ja, enorm gefreut haben, Sven, oder?
Ja, vor allen Dingen, weil er es ja auch erst, also wir reden jetzt von der Europameisterschaft, ne? Nicht von den Players Championship Finals.
Von der Europameisterschaft, ja.
Genau. Ja, dann kann ich den Satz weiterführen, den ich gerade begonnen habe. Er hat sich ja auch erst beim letzten Turnier in Göttingen qualifiziert. Hat ja, ist relativ schwach in die Saison gestartet, was die European Tour Events angeht, und hat sich dann mit zwei Turnieren, bei denen er zwei Spiele gewonnen hat, halt noch qualifiziert. Insofern ist das für ihn auf jeden Fall als Erfolg zu verbuchen, zum zweiten Mal in seiner zweiten Saison als Profi wieder beim Endturnier dabei zu sein. Und wie das eben schon gesagt wurde von Marvin, ich sehe da auch eine ganz stetige und tolle Entwicklung bei Marvin Schindler, bei Martin Schindler.
Fein.
Er hat sich etabliert und in den Top 45 der Welt, also jetzt ist er, glaube ich, gerade noch auf 48 oder so, aber nach der WM wird er in den Top 45 sein, und ja, ich sehe da auch keinen Grund, warum er nicht noch ein Stück weiter nach vorne kommen sollte.
Ein Stück weiter nach vorne kommen ist vielleicht ein gutes Stichwort für Menzo Sujovic. Ich glaube, Kevin, mit so einer Leistung wie in der ersten Runde bei der Europameisterschaft wird das nichts.
Ja, es tut weh, weil er hatte ein Finale von vor 2 Jahren zu verteidigen. Und dann ist er gegen Christo Reyes vor allem beim Scoring überhaupt nicht in die Partie gekommen. Christo hat eine seiner besseren Spiele in diesem Jahr gemacht, auch gute Finishes gehabt. Ich glaube, was war das? 84 über Bullseye, Doppel 17 oder sowas. Das sind dann auch so Dinge. Christo war ganz gut unterwegs, Mensur war überhaupt nicht gut unterwegs, muss ich die Frage stellen, was da passiert ist. Ja, sollte jetzt auf keinen Fall das irgendwie zur Gewohnheit werden lassen, weil es sind wichtige Turniere in diesem Jahr noch für ihn. Er hat beim Grand Slam nicht viel zu verteidigen, er hat bei den Players Championship Finals nicht viel zu verteidigen, er hat bei der WM nicht viel zu verteidigen. Und von daher, ja, er hat dieses Jahr schon oft sein Potenzial aufblitzen lassen, ne? Man erreicht nicht umsonst ein Finale beim World Matchplay und ein Halbfinale beim Grand Prix. Aber das hier war schlicht und ergreifend einfach viel zu wenig.
Viel zu wenig, und ja, damit muss Menzo Sulevic jetzt klarkommen. Kurze Rücksprache, in Anführungsstrichen, müssen wir jetzt noch halten, übers Publikum. Marvin, wir haben über Max Hopp schon geredet und wollen auch gar nicht so viel aus dem positiven Halbfinaleinzug hier rausnehmen. Aber das Publikum war schon sehr parteiisch teilweise in Dortmund, wenn ich das vorsichtig formulieren kann. Und vor allem in seiner Erstrundenpartie gegen William O'Connor haben sich dann auch auf der Bühne Szenen entwickelt, die man da so eigentlich nicht sehen möchte.
Ja, eigentlich bin ich dieses Thema leid, dieses Publikumsthema, deutsche Fans, buhnen oder generell, klar müssen wir das nochmal thematisieren, weil es jetzt wieder am Wochenende aufgetreten ist. Also ja, gegen O'Connor war es halt sehr extrem am Freitag. Da ist halt konstant gebuht worden, was ja noch, sage ich mal, nicht so das Schlimme ist, im Gegensatz zu dem Pfeife da in den Wurf, das ist ja wirklich Gift für die Dartspieler. Ja, O'Connor hat natürlich einen Fehler gemacht, ist darauf eingegangen, hat das Publikum noch mehr angestachelt. Das ist natürlich das, was man eben nicht machen sollte. Aber das, ich weiß nicht, was er damit erreichen wollte. O'Connor habe ich das auch so auch noch nie erlebt, aber das war halt unschön. Fand es aber gegen James Wilson eigentlich noch viel schlimmer. Da waren natürlich noch mehr Leute in der Halle. Aber da hat Wilson eigentlich gar nicht zu Schulden kommen lassen. Das war auch gegen James Wade, das war gegen den Rapster, fand ich jetzt, war es eigentlich ganz okay. Aber James Wade hat danach ja auch in Interviews gesagt, er hat sich irgendwie gemobbt gefühlt. Also er hat das Wort Bullied auch benutzt, und es war schwierig, das irgendwie ja nicht zu zeigen, weil James Wade die ganze Zeit cool geblieben ist und auch das nicht rausgelassen hat, auch wenn es natürlich ihn mega angepisst hat, was ich natürlich auch verstehen kann. Also was ich okay finde, den deutschen Spiel unterstützen, bei den Heimturnieren, so soll es ja auch sein. Für mich ist auch anfeuern vor dem Wurf, aber bitte, bitte nicht den Gegner auspfeifen. Das geht gar nicht, ja, und buhen, das ist auch einfach unschön. Aber ja, die PDC hat sich dieses Klientel nun mal herangezüchtet, und das bekommen wir nicht mehr weg. Das haben wir ja auch in den letzten Sendungen in der Vergangenheit oft genug gesagt. Und ja, für mich ist damit auch alles gesagt zu dem Thema, weil ja, das reicht mir mittlerweile.
Ja, absolut, kann ich nur zustimmen. Kurzes Wort aber noch zu Max Hopp. Mich hat schon ein bisschen gewundert, dass er da auch drauf eingegangen ist und sich dann einen kleinen Anstar-Contest mit William O'Connor geliefert hat. Da muss Max dann aber auch ein bisschen ruhiger werden, oder Kevin?
Also ich fand seine Erklärung relativ nachvollziehbar, dann dass er da, also ich glaube, das hat er alles gar nicht so gemeint, wie es irgendwie auf der Bühne ausgesehen hat. Er hat dann irgendwie dann auch nochmal vom Schiedsrichter Ärger gekriegt, weil er O'Connor halt irgendwie angeguckt hat. Das war wohl so, dass er sich rumgedreht hat und es war, glaube ich, Pause und er dachte, O'Connor würde jetzt von der Bühne gehen, aber er war halt immer noch da und das glaube ich, also ich glaube ihm das auch, dass er da jetzt nicht irgendwie provokativ irgendwie da was tun wollte. Und es ist ein Spiel, da ging es um viel, da ist Adrenalin da wie auch immer. Und da jetzt hinzugehen und zu sagen, ja, aber Max hätte doch, das finde ich irgendwie ein bisschen übertrieben. Also da jetzt irgendwie dem Spieler noch irgendwas vorzuwerfen. Ich glaube, für die vergiftete Stimmung hat auf der einen Seite das Publikum gesorgt und auf der anderen Seite O'Connor, der dann irgendwie gemeint hat, darauf eingehen zu müssen.
Okay, dann lassen wir das Thema auch damit sein. Gibt ja auch viel schönere Sachen, über die man reden kann. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, nämlich schon am 2. November in Wien wird die World Series dieses Jahr ihr Finale bestreiten, die World Series of Darts. Und da gibt es durchaus gute Nachrichten aus deutscher Sicht. Zwar ist Max Hopp nicht dabei, aber ein anderer Spieler hat sich qualifiziert, Sven.
Relativ überraschend, muss man ja so ehrlich sagen, hat Mike Langdorf sich qualifiziert. Hat ein starkes Qualifikationsturnier gespielt in Barnsley. Hat eigentlich auch, glaube ich, bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie das erste Spiel war, aber zumindest seine letzten Spiele gegen die Heibrecht-Brüder relativ klar gewonnen. Stark gespielt, war teilweise wirklich gut auf den Doppeln, hat auch ein paar Finishes über 100 gemacht, hat das gespielt, was er natürlich auch spielen kann, was jeder Tourcard-Besitzer spielen kann, was er in den letzten Monaten relativ selten gezeigt hat. Aber ja, hat sich, ich glaube, man kann schon sagen, zumindest beim Steel Dart war das vielleicht sogar sein bisher größter Erfolg, denn das lohnt sich ja durchaus auch schon aus monetärer Sicht, da beim World Series Final dabei zu sein. Und eine freudige Überraschung aus deutscher Sicht.
Absolut, 4.000 Pfund sind ihm sicher für die Teilnahme. Er wird auf Damien Heater aus Australien treffen. Danach, wenn er das gewinnen sollte, wartet ein Duell mit Michael van Gerwen, also auch sicherlich für ihn durchaus Anreiz, gut in dieses Match reinzukommen. Es geht bei dieser World Series, bei den Finals vor allem um die letzten Qualifikationsmöglichkeiten für den Grand Slam of Darts. Und Marvin, das könnte ein Turnier sein, was vor allem Max Hopp auch noch mit dem ein oder anderen Auge verfolgen wird.
Absolut, das stimmt. Aktuell ist es so, ja, frisch eigentlich noch die News heute, dass Corey Cadby auch für den Grand Slam of Darts abgesagt hat. Das heißt, Cadby wäre ja über seinen World Youth Title qualifiziert. Ne, Quatsch, über den UK Open Finalisten Platz dieses Jahr. Das mit dem Youth-Titel ist ja schon länger her. Aber er hat abgesagt, das heißt, Hopp ist jetzt in der Prioritätenliste auf Platz 15. Das heißt, ein Spieler, der noch nicht qualifiziert ist, der dürfte noch ins Finale kommen, aber bitte kein anderer aus Sicht von Hopp. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus, wenn man ehrlich ist, da sind doch viele Spiele dabei, die schon für den Grand Slam qualifiziert sind. Und wenn man sich mal die obere Hälfte anschaut, da ist halt Gary Anderson, Michael Smith, Simon Whitlow, Peter Wright, alle dabei, Rob Cross dabei, Menzo dabei, Raymond van Barneveld, Van Gerven. Also es muss auf jeden Fall alle ungesetzt da ins Finale kommen, beziehungsweise zwei. Und das sehe ich einfach bei diesem Turnier, wo dann auch Leute wie Royden Lamb und Keegan Brown dabei sind, einfach nicht. Also ich glaube schon, dass Max da jetzt vor allem nach der Absage von Cadby eigentlich fest mit dem Grand Slam Platz planen kann. Und dann haben wir ja neben Max Hopp auch Michael Unterbuchner dabei. Also zwei Deutsche, das wäre ja schon eine schöne Sache.
Absolut, Michael Unterbuchner über die BDO dabei. Und BDO ist ein gutes Stichwort. Denn Kevin, wir haben in der Vergangenheit ja immer wieder darüber nachgedacht, ist die BDO noch notwendig? Sie haben noch drei größere Turniere, die BDO World Darts Trophy, das World Masters und die BDO WM dann. Nachdem es jetzt in den letzten, ich glaube, 2 oder 3 Jahren nicht mehr auf Eurosport lief, hat man jetzt zumindest heute einen kleinen Teilerfolg verbuchen können.
Gut, es gibt jetzt einen 3-Jahres-Deal mit Eurosport. Man muss sozusagen Eurosport in Großbritannien, in der Niederlande und in Australien, nicht in Deutschland. Dass Eurosport die eben diese Turniere WM, World Masters und World Trophy der BDO für die nächsten 3 Jahre übertragen wird. Und man hat auch bekannt gegeben, dass man wieder im Lakeside Country Club spielen wird bei der Weltmeisterschaft. Und es ist noch ein 2. TV-Sender im Boot, wo mir der Name entfallen ist und ich auch überhaupt nichts damit anfangen konnte. Egal. Jedenfalls, das ist ganz schön, aber man muss halt jetzt auch mal schauen, ja. Also eine WM, wo du die Zuschauer wieder abzählen kannst, weil sie die Tickets nicht verkauft kriegen, ist halt auch die Frage, wie lange sich das dann Eurosport irgendwie anguckt. Keine Ahnung. Ich meine, ich weiß nicht, ne? Der Deal ist jetzt erstmal da, ist jetzt grundsätzlich eine schöne Geschichte für die BDO. Aber es ist halt so die Frage, ob das jetzt so der Heilsbringer irgendwie ist.
Quest Channel ist der. Ist der Sender, der dann auch neben Eurosport noch überträgt, aber wer kennt das schon und wen interessiert es überhaupt? Ne?
Na, es ist die Frage, wie wir aus Deutschland entsprechend die BDO-WM verfolgen können mit Unterbuchner. Wäre es ganz schön gewesen, wenn Eurosport das auch in Deutschland gezeigt hätte. Nun ja.
Vielleicht wieder YouTube, wer weiß
es. Ja, das genau, wäre die einzige Möglichkeit. Klingt holländisch, der Sender. Also wir werden sehen, ob das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist letztendlich oder wirklich irgendwas bringen kann. Ja, das war's eigentlich schon wieder. Nein, halt, ein Thema haben wir natürlich noch. Und das ist vielleicht auch eine ganz gute oder eine ganz interessante Angelegenheit. Denn besonders im Darts und im Snooker hat man ja ab und zu durchaus mal die Diskussion, ist das überhaupt Sport? Und vor allem, kann man das eventuell irgendwann mal bei Olympia sehen? Und Sven, jetzt wurde ein neuer Verbandspräsident des DDV gewählt. Und ja, der hat mal gesagt, Darts ist eine Boom-Sportart und wir wollen jetzt das mal olympisch kriegen. Ist das realistisch oder nicht?
Es wird ja seit Jahren immer wieder drüber gesprochen, dass das eine Option ist. Ich würde sagen, realistisch ja. Wann und ob es kommt, werden wir sehen. Also da will ich mir tatsächlich, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es kommt, aber es kann genauso gut sein, dass wir da noch einige Jahre drauf warten müssen. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass der neue DDV-Präsident da so unglaublich großen Einfluss drauf hat, ob Darts jetzt olympisch wird oder nicht. Insofern schwer zu sagen, ich würde es mir wünschen. Frage wäre dann noch Sommer- oder Winterolympiade, man spielt ja in der Halle. aber gut, wenn sie die WM nicht verschieben wollen, macht eine Sommerolympiade wahrscheinlich mehr Sinn.
Aber dann wären die PDC-Spieler außen vor.
Es ist ja die Frage, genau, Kevin.
Guck dir das beim Boxen an, da gibt's auch unterschiedlichste Verbände und da sind dann halt nur die Amateurboxer dabei und so wird das beim Dart dann auch sein. Dann müssten die ganz Großen, müssten dann alle 3-4 Jahre mal kurz bei der PDC aufhören, dann kann die PDC für ein Jahr lang zumachen, damit die sich alle für Olympia qualifizieren. Und das ist ein strukturelles Problem, wo du dann gucken musst, wie du das dann löst. Also ich möchte an dieser Stelle auch sagen, dass ich Michael Sandner, der Name ist ja so noch gar nicht gefallen, den neuen DDV-Präsidenten, für einen fähigen Mann halte, weil er in den vergangenen Jahren auch schon im Bayerischen Dartverband viel gemacht hat und ungeheuer präsent ist, auch in den sozialen Medien und da auch sein Handwerk irgendwie versteht. Aber es ist dann halt wirklich die Frage, was er dann jetzt bewegen kann. Ich finde, das ist ein ambitioniertes und gutes Ziel, aber wie wir das gerade eben gesagt haben, da stellen sich dann ganz andere Fragen, also für den Dart-Fan. Ja? Wenn man dann sagt, Dart wird olympisch und dann spielen da Glenn Durrant und Scott Mitchell und weiß ich nicht, Urs von sowieso, weil er halt aus der Schweiz kommt und sich dann qualifiziert, obwohl er eigentlich da gar nichts, also ich will ja jetzt überhaupt nicht despektierlich über irgendwelche Menschen reden, die Dart spielen, aber es wären halt nicht diejenigen, die wir alle dort vielleicht gerne sehen möchten.
Also ich finde auch, nochmal dazu, ist ein ambitioniertes Ziel auf jeden Fall, aber ich glaube, dass der DDV ganz andere Probleme hat, als anzustreben, dass Dart olympisch wird. Also da muss ich ehrlich sagen, das wundert mich, dass das das Oberziel genannt wird. Das klingt vielleicht in der Außendarstellung ganz toll, aber ich finde, dass der DDV an sich erstmal ganz andere strukturelle Probleme lösen muss, bevor sie solche Ziele ausgeben, dass Dart olympisch wird. Also da sollte man erstmal in den eigenen reinschauen, dass da alles glatt läuft, bevor man über den Tellerrand hinausschaut.
Also auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, über das wir jetzt hier am Ende nochmal diskutieren konnten. Wir werden es auf jeden Fall sehen oder zumindest in nächster Zeit dann abwarten, was dort passiert, ob Darts irgendwann olympisch wird oder nicht. Das war's schon wieder mit unserer aktuellen Ausgabe Double Trouble. Christian Ömicke, Marvin van den Boom, Kevin Barth und Sven Scharf haben fast eine gute Stunde schon wieder über Darts geredet. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank an euch drei, dass ihr wieder mitgemacht habt. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich schätze mal, wir hören uns spätestens nach dem Grand Slam dann wieder. Und vor allem achtet die nächsten Tage mal auf unsere Webseite und auf unsere Social-Media-Kanäle. Es wird sich einiges bei meinsportradio.de ändern. Nicht nur der Name, auch einiges anderes. Also bis dahin und guten Abend.
Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Ömicke auf meinsportradio.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.